Ja, ich lese uns einen Text aus dem 1. Korintherbrief, aus dem 15. Kapitel, die Verse 12 bis 29. Die Überschrift lautet in der Lutherbibel: Gegen die Leugnung der Auferstehung der Toten. Da muss ich aber kurz noch was sagen. Wir haben gestern Abend einen Bericht gesehen, den hat die Petra Gerster, vielen bekannt von als heute Journalistin, moderiert aus Jerusalem, aus Bethlehem und so die Stätten gezeigt, wo Jesus gelebt haben soll. Es waren dann auch verschiedene, vier Professoren der Geschichte, der alten Geschichte. Und eins hatten sie alle gemeinsam. Sie leugneten die Auferstehung, sagten das nicht so direkt, aber indirekt. Und wir dürfen glauben, dass Jesus auferstanden ist. Ja. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind.
Ja, ich lese uns den für heute vorgeschlagenen Predigtext erweitert um einige Verse, und zwar aus Matthäus 28, die Verse 1 bis 15. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen: Sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren. Und so ist dies zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Herr, nun wollen wir dich bitten, dass du uns dein Wort aufschließt. Amen. Tja, die Glocken, die heute Morgen geläutet haben, die sollten deutlich machen, Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Aber den meisten Menschen sagt diese Botschaft heute nichts mehr. Stattdessen bestimmen Osterhasen das Bild. Und von der Auferstehung ist kaum noch die Rede. Ich denke, niemand von uns gibt sich so der Täuschung hin, dass es heute in den verschiedenen Kirchen, welchen auch immer, überhaupt noch allgemein anerkannt ist, dass Jesus tatsächlich an Ostern auferstanden ist. Dabei könnten diejenigen Theologen, die das bezweifeln, ihren Laden ja eigentlich gleich zumachen. Denn wenn Jesus nicht auferstanden ist, so haben wir es eben in der Lesung gehört aus 1. Korinther 15, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unsere Predigt vergeblich, dann ist unser Glaube vergeblich. Das heißt, dann kann von unserer Auferstehung auch nicht mehr die Rede sein. Dann haben wir keine Zukunft mehr, dann brauchen wir auch nicht mehr zu glauben. Woran denn auch? Das Osterereignis wird oft angezweifelt, geleugnet und umgedeutet. Und das ist ja gar nicht neu, das sagt uns auch der Text schon. Denn es beginnt ja am Auferstehungstag selbst schon. Und das soll das Erste sein, was wir an diesem Text bedenken wollen. Die Auferstehung ist schon von Anfang an geleugnet worden. Die Soldaten, die das Grab bewachen, die kommen zu den hohen Priestern und berichten ihnen, was da am Ostermorgen geschieht. Und die hohen Priester beraten sich mit den Ältesten und dann geben sie den Soldaten Bestechungsgeld und weisen sie an. Ich lese nochmal Vers 13. Sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Die Auferstehung wird also umgedeutet in einen Leichenraub. Was nicht sein kann, das darf nicht sein. Und solche Umdeutungen, in welcher Form auch immer, die setzen sich fort bis auf den heutigen Tag. Sagt, Ostern ist das Fest des erwachenden Frühlings. Oder sagt, die Ostergeschichte in der Bibel ist ein Bild und kein Tatsachenbericht. Oder sagt, die Evangelisten wollen der Gemeinde durch ihre Berichte Trost und Hoffnung geben in Leid und Verfolgung. Sagt dies, sagt jenes, sagt bloß nicht die Wahrheit. Erzählt vom Osterhasen, von Ostereiern, vom Osterspaziergang, von Osterblumen, vom Osterprogramm im Fernsehen. Ich habe gelesen und gehört die Tage im WDR, dass an den Feiertagen von Karfreitag bis Ostermontag etwa 150 Filme im Fernsehen laufen. Kein einziger davon hat was mit Ostern zu tun. So ist das. Sagt meinetwegen auch, Ostern bedeutet so viel wie die Auferstehung der Sache Jesu. Sagt, die Auferstehung vollzieht sich bildlich dann, wenn ich die Sache Jesu in mein Leben hineinnehme. Sagt, dann werde er gleichsam in mir auferstehen, haben wir alles schon gehört. Aber eins sagt auf gar keinen Fall, sagt nicht, Jesus ist leibhaftig auferstanden. Denn das kann nicht sein, das kann nicht stimmen. Genau das aber stimmt. Und genau das ist der Inhalt der Osterbotschaft. Und genau das macht Ostern aus. Und genau das berichtet unser Evangelium. Ohne diese Gewissheit, denken wir an die Aussage des Paulus, die wir in der Lesung gehört haben, ohne diese Gewissheit ist unser Glaube vergeblich. Die Umdeutung von Ostern, die Leugnung der Auferstehung ist schon uralt. Dem steht aber ein zweites entgegen. Es gibt nämlich eindeutige Zeugnisse für die Auferstehung Jesu von den Toten. Unser Text berichtet zunächst von einem Engel, einem Boten Gottes. Er sagt zu den Frauen, Vers 5 und 6, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. So in gewisser Weise bekräftigt der Engel ja seine Aussage dadurch, dass er ausdrücklich auf das leere Grab hinweist. Das Grab ist also leer. Das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Freut euch, das Grab ist leer, singen wir. Die Nachricht von der Auferstehung Jesu hätte sich auch nicht nur eine einzige Stunde halten können, wenn das Grab nicht leer gewesen wäre. Die hohen Priester und Schriftgelehrten hätten dann ja jeden zum Grab hinführen und sagen können, guck, da liegt er doch, der Aufrührer, der Gotteslästerer, der sich ausgegeben hat als Sohn Gottes. Da liegt er, der geprahlt hat, der gesagt hat, er wird dann nach 3 Tagen auferstehen. Da liegt er und verwest. Aber das Grab ist leer. Er ist nicht hier, sagt der Engel. Und weil das nicht die eigentliche Botschaft ist, fügt er hinzu, er ist auferstanden. Und auch die Wachen werden zu unfreiwilligen Zeugen der Auferstehung. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, lesen wir im Text, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Die Wachen haben den Engel des Herrn also gesehen. Sie werden zu Augenzeugen des Geschehens. Ich würde sagen, so zu Augenzeugen, so eine Art Durchdringung der unsichtbaren und der sichtbaren Welt. Denn anders kann man das ja wahrscheinlich kaum beschreiben. Dieser Einbruch der Ewigkeit in die Zeit, der ist derart aufregend, dass sie starr werden vor Angst, dass sie vor Angst umfallen. Und was tun sie nun, nachdem alles vorbei ist? Sie rennen natürlich aufgeregt zur Stadt, um den Hohenpriestern zu erzählen, was da geschehen ist. So werden letztlich auch die Hohenpriester, was sie ganz bestimmt nicht gewollt haben, Zeugen des Ostergeschehens. Und sie zweifeln ja eigentlich auch gar nicht daran. Denn warum sonst hätten sie es denn vertuschen wollen? Man kann doch nur etwas vertuschen, was wirklich geschehen ist. Und das bedeutet doch, dass selbst die ärgsten Gegner Jesu an seiner Auferstehung eigentlich gar nicht so recht zweifeln, sondern solche Zweifel nur vorgeben. Auch sie sind also in gewisser Weise Zeugen des Geschehens. Aber vor allen Dingen wird ja auch Jesus selbst zum eigenen Zeugen. Vers 8 und 9. Und sie, die Frauen, gingen eilends weg mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Das Erscheinen Jesu selbst bezeugt seine Auferstehung. So einfach ist das. Mir ist bei diesen Berichten ein Interview eingefallen, das ein evangelischer Bischof vor etlichen Jahren gegeben hat. Er wurde damals unter anderem gefragt, wie man denn überhaupt überzeugend predigen könne, wenn man davon ausgehe, dass die Bibel nicht Gottes Wort sei. Und er sagte dazu, das habe ich mir damals extra aufgeschrieben, er sagte dazu, für mich ist es nicht wichtig, ob ich das Wort, das ich in der Bibel lese, ob das Wort, das ich in der Bibel lese, tatsächlich von Jesus Christus selbst stammt oder ob es die Erfahrung der Gemeinde mit Jesus Christus widerspiegelt. Ob Jesus Christus selbst sagt, ich bin bei euch alle Tage, oder ob es die Gemeinde als ihre Erfahrung in Jesu Mund legt, entscheidend ist doch, dass ich diese Zusage für mich in Anspruch nehme. So ein Bischofswort, das kann einen schon umhauen. Also ich möchte jedenfalls für mich nicht in Anspruch nehmen, dass die Gemeinde aus welchem Grunde auch immer etwas erfunden hat. Das kann ich nicht, denn darauf läuft es ja auch letztlich hinaus. Ich möchte mich ausschließlich stützen auf das, was in der Schrift steht, die für mich Wort für Wort wahr ist. Und wenn ich diesen Auferstehungsbericht und andere lese, dann muss ich sagen, es gibt eben ziemlich eindeutige Zeugnisse für die Auferstehung Jesu Christi. Und daraus folgt für mich das Dritte, die Auferstehung Jesu ist das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte. Wisst ihr noch, was 1969 war? Boah, gut. Ja, als 1969 die ersten Menschen auf dem Mond landeten, Da sprach damals der amerikanische Präsident Richard Nixon vom wichtigsten Ereignis in der Geschichte der Menschheit seit der Schöpfung. Und Billy Graham, der korrigierte ihn damals und wies darauf hin, dass der Präsident bei seiner Aussage doch wohl die Auferstehung Jesu übersehen hätte. Tatsächlich ist das doch das wichtigste Ereignis in der Geschichte der Menschheit seit der Schöpfung. Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ist einfach das wichtigste Ereignis der Welt- und Menschheitsgeschichte. Wieso? Das Grab ist leer, das bedeutet, Jesus lebt. Von keiner Größe der Welt- oder Kulturgeschichte kann man sowas sagen. Ich kann mich noch gut entsinnen an Elvis Presley. Das war so die Zeit, in der ich studiert habe. Und da waren die Menschen rasend vor Begeisterung, schmissen sogar Autos um. Alles Mögliche wurde damals veranstaltet. Und heute gibt es immer noch Elvis-Fans, die heute immer noch sagen, Elvis lebt. Dabei ist er längst im Grab vermodert. Und die Großen der Welt der Literatur, Goethe etwa und Schiller, die leben wohl auch in ihren Werken, die immer noch gelesen werden. Oder vielleicht leben sie auch, weil es hier in Erkenschwick zum Beispiel eine Goethestraße und eine Schillerstraße gibt. Aber ihre Gräber, die sind nicht leer. Beide sind dort längst vermodert. Aber Jesus lebt. Sein Grab ist leer. Er ist auferstanden. Es gibt heute unter denen, die sich Christen nennen, oft große Zweifel an der Tatsache der Auferstehung. Brigitte hat ja eben sowas auch schon erwähnt. Und moderne Theologen, die gehen diesen Zweiflern mit schlechtem Beispiel voran. Sie zweifeln daran, weil so etwas nach naturwissenschaftlichen Erkenntnissen nicht möglich sei. Also nach dem Motto, es darf nicht sein, was eigentlich nicht sein kann. Aber warum sollten wir denn überhaupt daran zweifeln? Der bekannte katholische Philosophieprofessor Robert Spemann, das ist einer der führenden deutschen Philosophen zur Zeit, der fragt, warum man denn nicht an die Auferstehung glauben könne. Er selbst glaube immer noch, was er schon als Kind geglaubt habe, und zweifle nicht an den Berichten der Evangelisten, die ja eigentlich auch keinen Grund gehabt hätten, so etwas zu erfinden. Denk mal an das, was der Udo uns am vorigen Sonntag in seiner Predigt gesagt hat, als Beispiel. Ich denke an die Sache mit diesem winzigen Bakterium, das sich fortbewegen und sogar Wasserproben entnehmen und analysieren kann. Also Mikrokosmos. Und ich denke an das, was er aus dem Makrokosmos genannt hat, die letztlich doch kläglichen Versuche von Astronomen mit Hilfe des Zusammenschaltens von wer weiß wie vielen Teleskopen ein schwarzes Loch zu erkunden. Und dann bedenkt mal, der allmächtige Gott, der das gewaltige Universum schuf mit allen Gesetzen, die es zusammenhalten. Der allmächtige Gott, der Leben schuf, das so kompliziert ist, dass Biologen und Mediziner es trotz modernster Hilfsmittel noch nicht einmal annähernd entschlüsseln können. Der allmächtige Schöpfergott, von dem alles stammt und der alles in der Hand hat, der sollte seinen Sohn nicht vom Tode zum Leben zurückrufen können? Der moderne Mensch, der glaubt heute fast jeden Unsinn. Besonders dann, wenn dunkle Mächte im Spiel sind. Aber solch eine einfache Wahrheit, die glaubt er nicht. Was wäre das für ein armseliger Gott, der das nicht könnte? Letztlich nicht mehr als ein selbstgeschrieener Götze wie Allah oder Buddha. Es muss einfach richtig sein. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Und was das für uns, für dich und für mich bedeutet, das ist eigentlich überwältigend. Denn wenn Jesus auferstanden ist, dann hat er mit seiner Auferstehung die Macht des Todes endgültig gebrochen. Und dann können wir sein Wort für uns in Anspruch nehmen. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Dann wissen wir, dass mit seiner Auferstehung auch über dem Dunkel unserer Gräber die Ostersonne aufgegangen ist. Und diese Sonne sagt dir nicht nur, Jesus lebt, sie sagt dir eben auch, du wirst leben. Jesus lebt, mit ihm auch ich singen will. Und damit sind wir eigentlich bei dem eigentlichen Osterwunder. Man sollte sich nämlich nicht darüber wundern, dass Gott unverwesliches neues Leben schaffen kann. Geschwister, das macht er doch wohl mit links. Die Frage ist doch, ob er es bei solchen Leuten, wie wir das sind, überhaupt will. Und dass es will, ich glaube, das ist das eigentliche Wunder. Kreuz und Auferstehung, so ein Aufwand für dich und für mich. So viel sind wir unserem Gott wert und so sehr liebt er uns. Kreuz und Auferstehung beinhalten, dass Jesus durch seinen Opfertod am Kreuz die Strafe bezahlt hat, für dich und für mich, für deine und meine Sünde und Schuld. Darum ging es am Karfreitag. Dadurch nun, dass er auferstanden ist, hat er nicht nur dem Tode die Macht genommen, sondern er hat für die, die das glauben und die ihm nachfolgen, auch das Gericht und die ewige Verlorenheit, den ewigen Tod also, aufgehoben. Seit seiner Auferstehung gilt sein Erlösungswerk dir und mir dann, wenn wir uns ihm von ganzem Herzen im Glauben anvertrauen. Und dann dürfen auch wir diesen Ostervers aus dem Lied Jesus, meine Zuversicht singen. Jesus, er mein Heiland lebt. Ich werde auch das Leben schauen sein, wo mein Erlöser schwebt. Warum sollte mir denn grauen? Normalerweise bringen wir Ostern mit der Überwindung des Todes in Verbindung. Und das ist auch richtig. Aber ebenso dürfen und sollen wir Ostern eben auch mit der Überwindung von Gericht und Verlorenheit in Verbindung bringen. Jesus ist auferstanden. Das hat Folgen. Nun geht es mit deinem und meinem biologischen Tod eben nicht mehr dem Gericht Gottes entgegen, sondern dem Leben, in der ewigen Gemeinschaft mit dem Todesüberwinder und dem Retter aus Gericht und Verdammnis. Jesus ist auferstanden. Das hat zur Folge, nun gehe ich mit dem Tode nicht mehr verloren, sondern werde um seines Verdienstes willen als Sünder ewiges Leben erlangen. Wenn ich an ihn glaube. Die Trennung von Gott ist damit überwunden. Und das macht für mich die Osterbotschaft wirklich erregend. Wir als Gemeinde Jesu sind gegenüber den vielen Materialisten, Atheisten und Zweiflern und auch gegenüber den Angehörigen aller anderen Religionen doch eigentlich in einer überwältigenden Weise bevorzugt. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Und dieser Auferstandene, der gibt seinen Jüngern, hier zunächst den Frauen, nun so etwas wie eine Dienstanweisung. Und das ist das Vierte. Darum fürchtet euch nicht, sondern geht hin. Ich lese nochmal Vers 10. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Fürchtet euch nicht, das gilt nicht nur den Frauen am Ostermorgen, das gilt allen, die eine lebendige Beziehung zu Jesus haben. Und damit ist heute an uns alle die Frage gerichtet, lebst du tatsächlich in solch einer lebendigen Beziehung mit Jesus? Ist er dein Herr in allen Situationen deines Lebens? Vertraust du dich ihm und seiner Führung bedingungslos an? Und glaubst du, dass er mit seinem Tode und seiner Auferstehung auch für dich den Weg zum Vaterherzen freigemacht hat? Wenn das so ist, dann darfst du das für dich ganz persönlich nehmen. Fürchte du dich nicht. Das heißt, fürchte dich nicht, wenn du in das Krankenzimmer eines Sterbenden trittst, denn du hast ja für ihn eine frohe und wunderbare Botschaft. Dann sag sie ihm, Jesus lebt und du sollst auch leben, wenn du dich ihm anvertraust. Fürchte dich nicht, wenn du durch Tiefen gehen musst in deinem Leben. Und es vielleicht so aussieht, als ginge es nicht mehr weiter. Fürchte dich nicht, sondern sieh auf Jesus, denn er lebt und du sollst auch leben. Und fürchte dich nicht, wenn es eines Tages soweit ist, dass der Herr dich ruft, denn er ruft dich ja dann heim. Denn Jesus lebt und du sollst auch leben. Und diese Zusage Jesu gilt. Der Tod als Ende des Lebens hier in dieser Welt ist letztlich der entscheidende Punkt. Das wird bei jeder Beerdigung deutlich. Und alles entscheidet sich daran, ob wir an den offenen Gräbern etwas Mutmachendes zu sagen haben oder ob wir betreten schweigen müssen. Denn wer zu den letzten Dingen nichts zu sagen hat, der hat auch zu den vorletzten nichts zu sagen. Was bietet denn zum Beispiel der Islam seinen Leuten an? Ein begrenzt aufnahmefähiges Paradies, in das nur die mit absoluter Sicherheit kommen, die hier auf dieser Erde im Namen ihres Götzen Mordanschläge begehen und dabei sterben? Was bietet zum Beispiel der Hinduismus seinen Leuten an? Die Möglichkeit der Wiedergeburt als reicher Mann, gar als Gott, aber auch eventuell als Ratte. Ich sag mal einfach, vielleicht sogar als vietnamesisches Hängebauchschwein. Das ist tatsächlich im Hinduismus möglich. Was kann denn zum Beispiel der eben zitierte Bischof seinen Hörern bieten? Eine von der Gemeinde erfundene und von Jesus selbst gar nicht ausgesprochene Zusage? Wie armselig ist das alles? Und was bietet Jesus seinen Leuten an? Ich lebe und ihr sollt auch leben. Wir ersehen oder erbitten so oft ein Zeichen des Eingreifens Gottes heute etwa. Aber was sind all diese möglichen Zeichen gegen das Zeichen von Ostern? Das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden. Ist das nicht das eigentliche Zeichen? Wenn euch draußen einer fragt, was hat sich denn durch Ostern eigentlich verändert? Dann könnt ihr sagen, was ganz Wichtiges hat sich verändert. Denn der Tod, vor dem sich alle so sehr fürchten, dass sie ihn verdrängen und nicht darüber reden wollen, der Tod ist nicht mehr das Letzte. Das Leben ist stärker als der Tod. Gericht und Verlorensein müssen nicht mehr das Letzte sein. Versöhnung ist stärker und bringt Gemeinschaft in der Herrlichkeit Gottes. Wenn euch draußen einer fragt, was hat sich denn durch Ostern eigentlich verändert, dann könnt ihr sagen, was ganz Wichtiges hat sich verändert. Fürchtet euch nicht, denn der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Vielleicht habt ihr das gelesen heute Morgen. Das ist das neutestamentliche Losungswort von heute. Uns selbst müssen wir immer wieder sagen, fürchtet euch nicht, sondern geht hin und verkündigt. Nicht nur den Brüdern, so wie es hier die Frauen zunächst tun sollen. Wenn unsere kranke und verlorene Welt überhaupt noch durch eine Botschaft zu retten ist, dann ist es diese. Paulus drückt es so aus, Christus Jesus hat dem Tod in die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. 2. Timotheus 1. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich wünsche mir und ich wünsche uns allen, dass diese Osterbotschaft uns ganz neu froh macht, dass sie uns begeistert, dass sie uns so begeistert, dass wir davon auch einfach den Mund nicht mehr halten können. Amen.
Evangelium.